Was für ein tolles Lied. Schaff Raum, mach Platz. Du forderst an uns, das zu tun. Und eigentlich könnte man sagen, unser Start mit Epheser hat ganz viel mit dieser Aussage zu tun, wo wir jetzt gerade gesungen haben. Denn nachdem Jesus gestorben ist und der Plan Gottes sich erzeigt, eben in Form von Gemeinde, hätte niemand von uns hätte das Gefäß Kirche, das Gefäß Gemeinde gewählt. Viel zu kompliziert, viel zu unterschiedlich, nichts einheitlich, sondern aus Völkern verschiedener Arten, aus Familien mit Hintergründen ungleicher Art, das würden Menschen zum Scheitern verurteilen. Und genau das ist es, was Gott wählt, um zu sagen, mein Ziel ist die Church. Und währenddem ganz viele Menschen, manchmal auch Christen, versuchen, die Kirche klein zu reden. Manche versuchen, die Kirche in komische Gefäße und Formen zu bringen, weil sie einfach nicht happy sind mit dem, was Gott an Leiter und an Diensten geschaffen hat, auch einen vielfältigen Dienst. Und ich bin tief überzeugt, dass Gott das, was er im Plan hat, wo er über Jahrhunderte durchgesetzt hat, bis ans Ende mit uns wird gehen. Jetzt aber, genau. Noch einen lieben Gruß muss ich mitgeben. Bin noch ein bisschen im Jetlag oder anders irgendwie noch nicht ganz da. Ich habe gesagt, ich brauche wahrscheinlich noch 2-3 Tage, bis ich dann da bin. Aber liebe Grüße aus Brasilien von unseren lieben Selix. Und wir haben viel geredet, viel austauscht über das, was war. Und wir haben gemerkt, dass wir im 2016 da waren. Und ich tue jetzt nicht einen Missionsbericht abliefern, weil es geht jetzt lang. Aber es war noch lustig, in dieser Kirche wieder zu sein, wo ich vor, was sind das gewesen, eben 8 Jahren, glaube ich, gell? Hat predigen und gemerkt habe, die Kirche hat sich verdoppelt. Innerhalb von denen ja verdoppelt. Und der neue Raum, den sie bauen haben oder wo sie drin sind, ist an sich schon wieder relativ klein. Unglaublich. Und ihr hättet, also wirklich, ich muss sagen, der Worship ist unfassbar laut. Also nicht nur die Lautsprecher, das ist alles noch klein Kram, den wir haben da, sondern das ist richtig heftig laut. Aber der Witz ist, die Gemeinde war lauter als die Lautsprecher. Und ich habe ihnen auch gesagt, wenn ich mir einen Wunsch dürfte abholen für die Schweiz, wäre es, dass wir diese Lautstärke und Energie, das Eintreten in Worship, könnten von ihnen lernen. Und es war auch speziell, ich durfte Schweizerdeutsch predigen, weil ich ja sonst nicht so intellektuell auf der Höhe bin. Mit Sprache, sonst schon, glaube ich. Und der Michael hat mich übersetzt, recht gut gegangen. Ein bisschen holprig manchmal und ich habe da predigt und habe einen Aufruf gemacht und dann ist dir schon mal niemand gekommen. Das ist auch immer sehr ermutigend. Und hätte ich nicht als junger Pastor am Herrn gesagt, mich interessieren eigentlich Zahlen nicht oder die sichtbare wirklich, mich interessiert eigentlich das, was du willst. Und bin dann einfach ein bisschen verharrt und geblieben und habe, wo die ersten Führer sind, bin ich gebeten. Und dann hat es angefangen, wirklich hudeln. Prophetieworte sind gekommen und die Worship-Band war da gewesen, und die haben gespielt und gesungen und Gott, Tränen sind gekommen, Emotionen vom Geist sind gekommen. Und die wollten nicht hören. Also wir haben im Prinzip wirklich kein Programm mehr gehabt, was sie wollen hören. Und am Schluss sind Mitarbeiter von dort gekommen und gesagt, das haben wir noch nie gehabt. Und ich denke, was? Jetzt muss ein Schweizer zu euch kommen. Egal. Hat richtig Spass gemacht. Dann haben wir auch erweiterte Familie kennengelernt. Das ist der Verliebte. Also mindestens himmelt es ein Fest an. Da haben wir auch so ein bisschen mitbekommen, haben ein Projekt angeschaut, die alte Schule, also die alte Primarschule mit 160 Kindern. So sieht, das ist noch etwas anderes. So sieht das Schulhaus ein. Das auf dieser Seite und auf der anderen Seite Schulräume und in der Mitte so ein Treff, ein Pausenplatz. Das hier ist der Mehrzweckraum und das Kinder. Begegnungsort für Essen und Kinderheimprojekt, eine wunderbare Geschichte. Da oben sind auch Büro. Genau. Und jetzt, gerade bevor wir abgeflogen sind, haben wir nochmal gesehen, das neueste Projekt, das sie haben, ist ja Oberstufe. Und das nicht auf ihrem Areal, sondern jetzt mitten im Dorf oder Stadt, wo das grosse Einkaufszentrum ist. Ein riesig steigender Ruf. Und da oben bauen die um und der Michel ist schon ein Wahnsinniger. Was die da anteigen als zwei Missionsfamilien, ein Amerikaner und er. Und der macht strommäßig alles selber. Und dann haben wir noch ein paar Tage am Meer gehabt. Die, die den WhatsApp gesehen haben, haben gemerkt, dass das auch schön ist. So, liebe Grüße von Ihnen. Jetzt kommt die Predigt. Epheser, darfst du aufschlagen, nimm die Bibel. Epheser, Neues Testament, eher im hinteren Drittel oder Viertel. Im App ist es einfach zu finden. Epheser eingeben und dann hast du es. Und man hat mich liebevoll aufmerksam gemacht, dass das nicht strategisch gut ist, was ich jetzt mache. Aber ich lese dann den Bibeltext vor und ihr in eurer Bibel oder leset mit mir halt genau, ich rede und mich kann lesen, es ist ein bisschen strategisch ungünstig. Aber zuallererst ein Zitat. Wenn es um Ephesus geht. Ephesus war eine Stadt und mit «gsi» meine ich wirklich «gsi». Ich sehe hier oben rechts das Bild. Das ist «gsi». Ephesus findest du heute nicht mehr. Es gibt nur noch Ruinen. Und die sieben Weltwunder, eins davon, ist in Ephesus der riesige, unglaublich große Tempelbau, den sie kennt, für alle Götter. Das hat man zum Kulturerbe erklärt. Aber für mich immer wieder, auch wenn ich in Korinth bin, wenn ich in Griechenland bin und der biblische Gemeinde, der Kirche angehe, wo du merkst, da hat es nichts mehr. Nur noch Stein. Es lehrt uns schon mal, und das ist wichtig beim Epheserbrief, was lehrt uns Gott? Es lehrt uns zum einen, Gott bewegt sich. Gott bewegt sich um den Erdball. Was teilweise in Asien, in Indonesien, in Indien, in dem arabischen Raum abgeht, das merken wir gar nicht. Aber das sind Brennpunkte von Gott. Gott bewegt sich auch in der Geschichte. Er bleibt nicht statisch. Und das ist gut so. Das Zweite aber, was wir lernen, ist, wenn du bei Gott bist, und das sage ich auch immer wieder prophetisch, wir müssen bleiben an Gott wie Reben an einem Weinstock oder wie Früchte am Baum. Weil wenn du das wegnimmst, hast du keinen Saft mehr. Und du siehst aus wie eine Ruine. Viele Menschen haben gut angefangen, auch in Gott und im Glauben. Und Bibel sagt einmal, nicht der Start ist wichtig, sondern das Ende ist wichtig. Du kannst 100 Bücher schreiben. Wenn du am Ende versagst, Gesundheit. Wenn du am Ende versagst, bleibt das Kaputte. Darum ist Briefe, auch der Epheserbrief, ist immer eine Antwort auf ein Momentum, jetzt da in Ephesus, auf eine Fehlentwicklung. Praktisch alle Briefe sind Antworten von Gott, via Apostel, über Fehlentwicklungen und Zurechtweisungen. Oder Ermutigung. Ermutigung, die immer mit Ermahnung auch zu tun hat. Acht drauf. Und alle Briefe sind immer Reaktion auf das, was Gott eingreifend will sagen, damit man nicht statisch bleibt. Es hätte so ein Zitat gegeben, dass Ephesus alt wie Athen ist, klug wie Rom oder wie Rom und so fromm wie die Jerusalemer und gleichzeitig ein Hafen von der Sünde. Heute nicht mehr aktuell als Stadt, dortmals Lebensimpuls von den Intellektuellen, von den Philosophen. Eigentlich einer von den wenigen Orten der Welt, wo Ideologie und Geschichte geschrieben worden ist. Und es hat darum auch logischerweise an dem Ort kein Verbot gegeben. Kein Verbot in Bezug auf such dir einen Gott, kreier dir einen Gott, schaff dir eine Ideologie und sie ist gut. Und falls du jetzt denkst, ah, ist das nicht unsere Zeit? Du hast recht. Darum glaube ich auch, ist der Epheserbrief sehr aktuell. Aktuell, weil er Antworten gibt und Stoßrichtungen gibt, die wir in unserer Zeit brauchen. Interessant ist, ich bin der Freie Evangelische zu Besuch gewesen und habe festgestellt, die machen auch gerade den Epheserbrief durch. Hey, unabgesprochen, machen wir beides das Richtige. Da ist eine Karte von der Missionsreise von Paulus. Und wir sehen, dass er vor allem in der ersten Reise, meinte ich, zweimal dort war. In der Summe ist er sicher 3 Jahre lang, also der Briefschreiber redet nicht von Zeugen, die er nicht weiss. Ein Briefschreiber kennt die Leute, er kennt die Entwicklung. Und natürlich ist er jetzt schreibend im Gefängnis und kennt die ganz aktuellen Momente nicht, lässt sich aber sagen von seinen Boten. Weiss aber genau, wie die Stadt tickt. Er kennt die Götze. Er weiß, was er erlebt hat, wo er drin war und wie er einerseits willkommen geheißen worden ist, weil er einen neuen Gott gebracht hat. Und wie schwierig es war, weil der neue Gott plötzlich den Rechtsanspruch hat, ich bin der eine, der wahre Gott und ich gebe euch eine Lösung fürs Himmelreich. Den Rest könnt ihr vergessen. Sag das einmal heute und renn nicht fort. Du kriegst Dresche. Wenn nicht richtig, dann doch ideologische Dresche. Heute bist du nicht in. Wenn du mit dem alten Gott kommst. Denn alles, was alt ist, so empfinde ich, vielleicht weil ich immer älter werde, scheint mir in dieser Welt die Ideologie zu sein, alles, was Gott gesagt hat, lasst uns das verändern. Am besten abbauen, abbrechen bis auf das Fundament runter und nichts mehr stehen lassen. Ich weiß gar nicht, warum ich ab und zu noch wieder Zeitung lese, aber ist nicht vor kurz bevor ich gegangen bin auf Brasilien, ist ein Titel dort in meinem, ich glaube, Zürcher Oberländer gestanden. Das müsste doch jetzt normal sein, dass Frauen kein Kind haben. Ich lese das und denke, okay, das ist die neue Normalität. Die Ideologie, die Frau ist für sich selber da. Selbstverwirklichung macht brutale Werbekampagne. Wenn ich die Bibel lese und sie verstand ist, die aller erste Aufgabe und Berufung ist, dass du Mann und Frau bist und somit Mutter und Vater. Aller erste. Die Welt, Ephesus, Intellektualität, wo gerade in unseren Tagen immer das versucht, was Gott gesagt hat, zu abmontieren. Nicht nur zu abmontieren, sondern am besten den Gegenpol schaffen. Was normal ist, wird als abnorm bezeichnet und das, was als abnorm ist, wird als neue Normalität bezeichnet. Hurra! Nein! Es ist nicht normal, dass Frauen nicht Mütter werden und Männer nicht Väter. Und wenn wir das noch lange genug machen, haben wir nicht nur kein AHV, sondern auch sonst ein Problem. So. Übrigens, hast du schon mal versucht, einen Satz zu bilden mit 201 Wörtern. Ein Satz. Was die deutsche Übersetzung gemacht hat, sie hat die 201 Wörter in 12 Sätze abgeändert. Mit Punkt und neuem Satzteil. Paulus nicht. Der hat das so gemacht, wie meine Predigt lang. Und der Grund ist nicht, weil er nicht kürzere Sätze machen könnte, per se, sondern du spürst, und so fängt er an im Epheserbrief, du spürst eine unglaubliche Überführung von Leidenschaft und Emotionalität, wo der Brief fängt an, das muss alles raus. Das ist wie wenn du deinen Schatz das erste Mal siehst, nach 2 Wochen. Und du sagst, immer einrenken da, Freunde. Fast bei jeder Predigt muss ich rumfummeln, egal. Wenn du frisch verliebt bist oder wenn du überhaupt verliebt bist, und nach langer Zeit, meine Frau war in England, hat dort gescheites Zeug gelernt, ist übrigens Pfingstlerin geworden dort. Auch gut. Und ich habe sie lange nicht gesehen und ich habe sie geholt auf dem Friedhof, kann ich auch sagen. Ich bin ein bisschen durch. Auf dem Flughafen. Und ich sehe sie und in dem Moment, ich habe alles vergessen, was ich wollte sagen. Sogar meine Blumen habe ich vergessen. Ich habe sie gegeben. Einfach Emotion. Dafür alles andere kommt raus. So ist es an Paulus gegangen. Wir lesen die Sätze und denken daran, das ist ein Satz. Es schreibt Paulus, der nach dem Willen Gottes ein Apostel von Christus Jesus ist. Es an die Heiligen, die Gläubigen, die mit Christus Jesus verbunden sind. Also nicht die Welt. Der Brief geht an uns. Den müssen wir nicht nach Hause tragen. Ich wünsche euch Gnade und Frieden. Und da haut es ihm den Nucki raus. Weil er merkt, Gnade und Frieden, jetzt kommt die Dynamis, die von Gott kommt, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt. Rabadabum! Und wenn du denkst, was will er sagen, ganz genau, alle, umfassend, und bringt schon mal theologisch uns zum Kochen. Jeder Theologe kommt mit dem Vers Mühe über, weil er sagt, das ist zu undifferenziert. Ich kann doch nicht alles haben. Und Paulus interessiert das überhaupt nicht. Und sagt doch, du Glaubende, erb alles, nicht nur ein Teil. Er sagt, die ganze himmlische Welt, alles, was in dem Himmel versteckt ist, gehört dir. In Brasilien würden wir jetzt Amen sagen und Halleluja. Hey, die haben reagiert wie verrückt. Denn in Christus hat er uns schon vor Gründung der Welt erwählt. Bitte, 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 mach es nicht wie der Calvin, wo da drum herum machst. Oh, wenn der mich erwählt, dann muss ich nicht mehr nutzen. Blöde Bockmist. Da geht es nur darum, dass die Liebe Gottes für dich erkennbar ist. Da geht es darum, Gott Danke zu sagen für das, was er geschaffen hat. Und er hat einen Plan. Er hat eine Erwählung gesetzt. Er will dich. Amen. Come on. Er hat dich erwählt. Einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und wenn du jetzt denkst, hey, da kann ich nicht, dann weiß das Gott. Und seid ja drum genau deshalb, du sollst heilig und tadellos sein. Nicht, weil du gut bist, nicht, weil du alles richtig gemacht hast, sondern weil der Christus wieder alles richtig gestellt hat. Und darum verstehst du, dass der Paulus in Euphorie kommt. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch diesen Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener, gnädiger Wille. Und es dient zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Durch ihn wurden wir freigekauft und den Preis seines Blutes, und in ihm sind uns alle Vergehungen vergeben. Alle. Anteil am Himmel, alles. Vergeben, alles. Stark. Da ist Euphorie von Paulus über den Epheser, wenn er an die sündige Stadt denkt. Und Ephesus hat ein Wahnsinnsproblem gehabt. Viele Christen haben das Doppelleben geführt. Sie sind dieser Stadt wirklich ideologisch verfallen. Sie haben oft am Sonntag in der Kirche, in der Gemeinde, den Durchblick gehabt. Sie haben wirklich ohne Einschränkung Heiliger Geist erlebt. Und gleichzeitig sind sie in ihrer Stadt im Umfeld gewesen und sie haben enorm Teilhaber gewesen an der Fehlentwicklung dieser Stadt. Und trotzdem, weil Paulus das weiß, malt er, redet er von dieser Dimension, wo in Gott ist. Und ich sage dir eins, der Teufel ist so ein hinterlistiger, gemeiner Kalb. Mach einen Fehler. Und du wirst den gedanklich nicht mehr los. Das wird dir dermaßen vor der Latzahne geknallt. Also wenn es nicht du selber machst, hilft das sicher einem im Umfeld. Wenn es aber niemand ist im Umfeld, weil es im Keimen ist und so, macht es dein Verständnis. Machst es du selber, du bringst dir immer wieder die Sündhaftigkeit vor Augen. Das ist eigentlich ein diabolisches Werk. Meine ich, dass durchs Anschauen an der Sünde mir eine Verbesserung erzielt, ist ein Irrtum. Paulus weiß, und darum startet er mit einer Rakete. Paulus weiß, wenn es um Ephesus geht, um die schwierige Gemeinde mit dieser komischen Kultur, mit dem schizophrenen, doppellebigen Dasein, muss ich von dem Himmel reden. Ich muss den Blick wegnehmen von ihnen auf das, wer ist eigentlich Jesus. Ich muss ihnen den Blick geben, was macht er? Was will er? Was tut er? Er möchte den Blick wie bei einem Kino auf die Leinwand lenken und sagen, das ist es. Weil Paulus weiß, das, was du anschaust, das wirst du glauben. Das, was du vor Augen siehst, das wirst du erreichen. Ich habe genau die Telefonstange gebracht. Als etwa 19-Jähriger hat nur eine gehabt, aber voll in die Mitte. Blauer Golf, 3 Skiwerfer, alles im Eimer. Ich weiß auch, was eine Telefonstange kostet. Im Schleudern, in dem Winter voller Eisglätte, habe ich nur die Telefonstangen angeschaut und fahre drin. Und jeder Fahrlehrer weiß, ob du TÜV fährst, Auto fährst, dort, wo du hinschaust, dort fährst du hin. Und Paulus weiß, mit dem, wo ich ideologisch mich vor Augen führe, wer bin ich? Und wenn du auf dein Versagen schaust und auf deine Doppelmoral und auf dein Versagen schaust, dann wirst du Versagen ernten und Doppelmoral ernten. Dich reisst nicht zu schauen auf die Sünde und auf die Sündhaftigkeit in den Stand, wo Gott will haben für dich, sondern nur dein Blick auf das Werk von Jesus. Und zulassen, dass du keinen Anteil hast an deiner Erlösung, sondern einfach nur Gnade empfangen darfst. Und einfach nur darfst sagen, es tut mir leid. Vergib mir. Und das Anschauen auf die Vergebung und das Empfangen von der Vergebung macht dich powerful. Macht dich zum Kind Gottes. Bringt dir immer und immer wieder die Krone zurück und den Ring an den Finger von der Familienschaft. Bringt dich auch immer und immer wieder in Gemeinschaft mit anderen. Du suchst Menschen, die das Gleiche erleben und das Gleiche suchen. Und später erleben wir im Epheser, dass das Gebäude vom Tempel, vom Kopf, von den Gliedern, von dem Leib elementar wird sie, indem dass man genau wie Paulus hier startet, vor ihm redet. Und weil es ihm so gefiel, bin ich überhaupt fertig gewesen? Nein. Und es dient zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Durch ihn wurden wir freigekauft um den Preis seines Blutes. Und in ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Das verdanken wir alleine Gottes unermesslich großer Gnade, mit der er uns überschüttet hat. Er schenkt uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Und weil es ihm so gefiel, hat er uns Einblick nehmen lassen in das Geheimnis seines Willens, den er in Christus verwirklichen wollte. Er wollte dann, wenn die richtige Zeit dafür gekommen sein würde, seinen Plan ausführen und alles unter das Haupt von Christus bringen. Christus ist Haupt. Alles kommt drunter. Was im Himmel und auf der Erde existiert. Und jetzt kommt er und sagt, in ihm haben wir auch ein Erbe zugewiesen bekommen. Dazu hat er uns von Anfang an bestimmt. Ja, das war die Absicht von dem, der alles verwirklicht, was er vorhat. Du musst wissen, wenn Gott sich etwas vornimmt, dann bringt er es zu Ende. Der einzige Moment, wo er nicht kann und wird, bist du. Er wird nie deine Autonomie aufheben. Er wird nie Zwang anwenden. Wenn du ihn lässt, wird er mit dir an sein Ziel kommen. Danke, Bruder, das hilft mir. Er wollte, dass wir, er redet jetzt von sich als Jude, zum Lob, und das ist die Absicht, Lob und Herrlichkeit, dass wir da sind. Wir, die schon vorher auf den Messias gehofft haben. Und nachdem ihr, Heide, Epheser, Götzediener, das Wort der Wahrheit, die Freudenbotschaft von eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Bam! Eihaupt, versiegelte Liebe. Dieser Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe. Was du immer erlebst hier, eine überwältigende Vergebung, Erkenntnis Gottes, was immer dir Gott da hier offenbart, auf Erde, was immer du an Heiligem Geist wahrnimmst, ist immer nur ein Teil. Ist immer nur ein Angeld. Das griechische Wort bedeutet eigentlich ein kleiner Batzen. Auf da kommt. Darum sagt die Bibel und auch der Epheserbrief, ist der Tod nie ein Problem. Der Tod ist nur der Change fürs eigentliche Leben. Und warum wir immer an dem Leben festhalten, was Gott geplant hat in der Ewigkeit für uns, mit seinem Heiligen Geist, mit allem Charisma, das wir da wahrnehmen und haben, ist immer noch ein Abglanz von dem, was wir sind, wird unfassbar in der Stärke und in der Dynamik und in der Kraft und in der Erlebbarkeit da sein. Stell dir das höchste Maß vor von Gottes Erlebnis und er wird toppen. So geht es Paulus, wenn er von dieser Botschaft von Christus redet. Diesen Geist ist die Anzahlung auf Erbe und die Garantie für die vollständige Erlösung, vollständig auch eben nach dem Tod, seines Eigentums. Auch das dient zum Lob seiner Herrlichkeit. Was wir erkennen sollen, ist auch der Grund dafür, ist auch der Grund, warum ich nicht aufhöre, für euch zu danken. Nachdem ich von eurem Glauben an Jesus Christus gehört habe und von eurer Liebe zu allen, die Gott geheiligt hat. Immer wieder denke ich meinem Gebeten an euch. Das zeigt auch diese Liebe, Verbundenheit. Und ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Er gebe eurem Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welcher großartigen Hoffnung er euch berufen hat. Und damit ihr wisst, nicht nur glaubt oder ahnt, damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch die Heiligen wartet. Damit ihr erkennt, wie überwältigend, und dieses griechische Wort heißt hyper, heißt übermaß, groß diese Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Also nicht irgendwie absonderlich außerhalb, sondern sie wirkt in uns, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er an dem Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Merkst du, wie er dich nimmt und fokussiert auf das, was wesentlich ist? Was hast du erlebt in dieser Woche? Was ist deine, spürst du mich, fühl mich wohl oder Schwierigkeitsphase? Was ist das, was dich gerade beschäftigt und prägt? Der Paulus nimmt dich und nimmt den Blick aufs Wesentliche und sagt, schau dort an. Lass dich von da bestimmen. Das ist Evangelium. Hat immer etwas mit Abkehr und Zuwendung zu tun. Das wird uns Glaubenden immer abverlangt. Wegzuschauen und neu orientieren. Dort thront er jetzt hoch über allen Gewalten, allen Mächten und Autoritäten, über allem, was Rang und Namen in dieser und auch in der zukünftigen Welt hat. Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und ihn, der über alles herrscht, auch zum Kopf der Church gemacht. Die Gemeinde stellt seinen Körper dar und seine Fülle. Es tut mir schon leid, ohne deine Brüder und Schwestern ist die Fülle nicht vorhanden. Sie ist immer nur in der Summe vorhanden. Und ich glaube so fest, dass Gott viele Menschen in seine Kirche führen, egal wie die Kirche außen angeschrieben ist. Aber wir als lokale Kirche merken, die Fülle wird nur dann sichtbar, wenn wir merken, Gott hat ganz viele unterschiedliche Menschen parat für dich und für mich. Und es geht so gar nicht darum, eine Grosskirche zu werden oder eine Kirche mit vielen Mitgliedern. Es geht vielmehr ein lebendiger Organismus zu sein von vielen Menschen, die unter dem Haupt vereint sind. Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt. Die Gemeinde stellt den Körper dar. Halleluja. Da wäre noch Predigt. Ich finde sie gut. Magst du aufstehen mit mir? Paulus lehrt es. In Jesus sind wir Menschen. Bist du als Mensch gesegnet mit aller geistlichen, vom Himmel kommendem Segen. In Jesus sind wir Menschen. Vorherbestimmt zur Kindschaft. In Jesus bist du, sind wir erlöst von unseren Sünden. In Jesus kennen wir den Rettungsplan von Gott, Jeshua. In Jesus sind wir Teilhaber an dem ewigen königlichen Reich. In Jesus sind wir Träger, innewohnend vom Heiligen Geist. Paulus macht in dem Anfang von dem Epheser, nimmt er uns im Blick und zeigt uns den Friedensplan Gottes. Ich bitte dich, Papa, dass du als himmlischer Vater, der du uns als Kinder angenommen hast, hilfst. Dass wir das Heil, wo Jesus gemacht hat, in dieser Welt, wo scheinbar alles richtig ist, was Menschen lehren, wo jeder Gott seinen Erlösungsmechanismus haben kann. Ich möchte bitten, dass das in uns ganz neu, nicht von Menschen, sondern von dir, Gott, ins Herz gepflanzt kann werden. Werde stark. Egal, wie es dir geht, egal, wie fest in deinem Leben es turbulenzt. Werde stark im Blick auf Jesus. Werde stark im Blick auf deine Rettung für dein Leben. Glaub Gott mehr, dass ein Reichtum zu dir gehört, als Armut. Glaub Gott mehr, dass seine Pläne wichtiger und in Erfüllung kommen, weil du auf ihn hörst, weil du an ihm bleibst. Nicht die Summe von unseren Fehlern ist entscheidend, sondern die Summe von seinem Heil und von seiner Rettung.